Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Ich bin heute wieder mit zwei anderen Personen hier in unserem virtuellen Studio unterwegs. Ein herzlich willkommen an meinen Co-Host Dennis. Grüße dich.
Hi Dirk, freut mich, heute dabei zu sein. Wir haben ja heute ein spannendes Thema mitgebracht, was auch, wenn ich mich richtig erinnere, mal aus einem Gespräch nach einem Podcast zustande gekommen ist.
Ja, genau. Wir überlegen ja immer im Nachgang nochmal, was wäre denn eine gute Sache, worüber man mal reden kann. Und da ist das tatsächlich auch mit in das Backlog gekommen. Und ich kann es direkt sagen, es geht heute so ein bisschen um Innovation. Das ist ja ein Thema bei uns. Also wir sind jetzt seit 10 Jahren eigentlich als Innovationseinheit einer großen deutschen Bank unterwegs. Und natürlich haben wir uns viel damit beschäftigt. Aber heute wagen wir mal eine Beleuchtung aus eher der wissenschaftlichen Seite und haben uns dafür jemanden mit ins Studio geholt, der Innovationspsychologie als Thema hat. Ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Dennis, du hast das recherchiert. Vielen Dank dafür. Und derjenige ist Professor Dr. Michael Minge von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, also wir haben es im Vorgespräch auch schon gesagt, super interessantes Thema und wir sind jetzt gespannt, welchen Blick auf die Dinge du mitbringst. Wir haben da ja so ein bisschen Praxiserfahrung, sage ich mal, und haben uns viel auch natürlich für uns mit der Frage beschäftigt, was ist denn Innovation und wie kann man Innovationen vor allen Dingen irgendwie befeuern, vorantreiben und dafür sorgen, dass etwas passiert und vor allen Dingen auch was Gutes dabei am Ende rauskommt. Und umso interessanter und neugieriger bin ich jetzt, was du dazu sagst. Aber bevor wir da wirklich ins Thema einsteigen, sag doch vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir, wer du bist und wie du vielleicht auch zu dem Thema gekommen bist.
Ja, ich bin Professor an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe am Standort in Lemgo. Da bin ich seit 2020 Professor für Innovationspsychologie. Ich habe Psychologie studiert. Mir war die Psychologie für die Couch in der klinischen Psychologie immer bisschen weit weg und ich wollte was Praktisches machen. Deswegen habe ich mich früh für den Bereich Mensch-Technik-Interaktion interessiert, vor allem mit dem Fokus, wie kann Technik menschzentriert gestaltet werden, also mit dem Nutzer und mit allen beteiligten Akteuren im Zentrum, und habe mich viel mit Emotionsmessung beschäftigt, also wie können Emotionen auch als Indikatoren für eine gute Interaktion genutzt werden und wie kann Technologie auch einen Schritt weitergehen, nur Probleme zu lösen, sondern wie können auch vielleicht neue Funktionen so gestaltet werden und entwickelt werden, dass sie unser Leben bereichern, uns mehr zusammenbringen, uns persönlich auch vielleicht weiterentwickeln, motivieren, Spaß machen und anregen. Und in dem Zusammenhang bin ich auf den Bereich Innovationspsychologie gekommen, weil Technologie natürlich ganz viel mit neuen Ideen und mit neuartigen Lösungen zu tun hat. Und das war eine logische Verknüpfung. Deswegen freue ich mich sehr, das seit 3 Jahren auch in Lemgo weitergeben zu können, mein Wissen, dass ich theoretisch gesammelt habe, aber dass ich auch in meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin praktisch weitergegeben habe. Also ich habe dort beispielsweise mit Startups zusammengearbeitet, in der Ideenfindung, für die Geschäftsmodellfindung, für die Teamfindung, für die Organisationsentwicklung, vor allem wenn das Startup dann vielleicht so auf die eigenen Füße kommt nach dem ersten Jahr und die ersten Mitarbeiter dazukommen, diese Prozesse mitzubegleiten. Und ja, da hatte ich einen großen Erfahrungsschatz auch aus der Praxis mitbekommen. Und ja, das versuche ich jetzt auch größtmöglich weiterzugeben.
Ja, sehr spannend, Michael. Danke dafür. Das Thema ist ja auch ein bisschen dadurch zustande gekommen, dass wir ja auch im Alltag selbst versuchen, Innovation voranzutreiben. Und manchmal ist es so, dass wir uns dann denken, mein Gott, das ist doch so logisch, dass man das eigentlich verwenden müsste. Oder es gibt so viele Vorteile, das zu nutzen. Aber trotzdem merken wir, dass Kollegen, Kunden, alles Mögliche einfach das Produkt nicht nutzt. Und so sind wir auch auf das Thema heute gekommen. Und als ich dann angefangen habe, mal zu recherchieren, wer denn da der richtige Gesprächspartner oder die richtige Gesprächspartnerin sein könnte, ist mir aufgefallen, dass als ich Innovationspsychologie oder Adaption von Innovation alles in die Richtung ein bisschen gegoogelt habe, dass es da relativ wenig gab. Und jetzt im Speziellen bei Innovationspsychologie habe ich eigentlich, glaube ich, nur dich und deinen Lehrstuhl gefunden. habe ich da einfach falsch gesucht oder ist das einfach ein Thema, was gar nicht so breit gefächert in Deutschland auf dem Schirm ist?
Ja, ich glaube, das ist kein Irrtum, dass das kein Thema ist. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es ist immer die Frage, was steht da drauf? Bei den meisten Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie steht halt nicht unbedingt Innovationspsychologie drauf. Aber das sind natürlich Personen, die sich seit Jahren, über viele Jahre hinweg mit dem Thema Sozialpsychologie, Teamkreativität beschäftigen. Das heißt dann vielleicht nicht unbedingt Innovationspsychologie als Label, aber es gibt sehr viel Forschung dazu von vielen Kolleginnen und Kollegen. Der klassische Begriff ist ja eher das Innovationsmanagement, dann eher aus der betriebswirtschaftlichen Richtung, mit dem Fokus vor allem auf dem Produkt, also was entsteht eigentlich im Ergebnis eines Innovationsprozesses. Wir gucken uns in der Innovationspsychologie hier natürlich auch den Prozess an. Aber vielleicht, wenn man das ein bisschen abgrenzen möchte, haben wir ein bisschen mehr den Menschen im Blick und Menschen in einer Gruppe, also die Teamprozesse, so klassischerweise das Erleben und Verhalten von Menschen im Innovationsprozess. Und dann geht es natürlich auch um die Frage der Akzeptanz und der Nutzung von Produkten. Das ist vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung zwischen Innovationsmanagement und Innovationspsychologie.
Okay, dann betrachtet ihr aber schon den gesamten Prozess. Also das wäre jetzt nochmal so ein Punkt, weil der Dennis hat so mehr so in die Richtung gefragt, naja, wie schaffe ich es denn, wenn wir eine Innovation haben, dass die auch eine Akzeptanz findet und sich wirklich auch durchsetzen kann, idealerweise am Markt, ne? Was brauchst du denn dafür? Also wie überzeuge ich potenzielle Nutzer und Kunden davon? Und mein Punkt, von dem ich in der Intro so ein bisschen kam, ist ja eher dann der vorgelagerte Prozess, wie komme ich denn eigentlich zur Innovation und wie kann ich eine kleine Idee, eine Mini-Innovation denn irgendwie so weiterentwickeln, dass wir überhaupt irgendwann an den Punkt kommen, wo wir eine Akzeptanz erwarten wollen. Also wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr aber schon den gesamten Blick drauf.
Den gesamten Blick muss man auch drauf haben. Also von Anfang an zu schauen, was macht eigentlich Kreativität aus? Wie komme ich auf neue Ansätze? Wie kann ich auch sozusagen außerhalb der Box denken? Wir sehen auch, dass Innovation heutzutage ganz viel nicht nur mit Teamaktivitäten zu tun hat, sondern eben auch mit Einbindung derjenigen, die von der Innovation betroffen ist immer so ein bisschen negatives Wort, aber die Innovation nutzen sollen, also diese Person frühzeitig auch in den Prozess mit reinzunehmen, über solche Prozesse wie zum Beispiel Design Thinking, frühzeitig die Bedarfe zu erkennen, zu verstehen, zu analysieren, zu hinterfragen, mit Nutzern und Nutzerinnen auch gemeinsam diesen Prozess aufzusetzen, zu starten. Was ist dann der Mehrwert des Teams? Naja, das Team entwickelt Lösungen dafür, die vielleicht Nutzern nicht offensichtlich sind an erster Stelle. Also das ist sozusagen eine zweite Spur. Und dann geht es natürlich darum, so wie du das auch beschrieben hast, im Kleinen auch Testungen vorzunehmen, Dinge zu entwickeln, kleine Schritte voranzugehen und sich in jedem Schritt auch empirisch abzusichern, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und dafür ist natürlich auch zeitnahes, frühes Feedback wichtig. Und das brauchen wir auch im Innovationsprozess. Und wir sehen in der Forschung, aber auch in der Praxis, je mehr wir auch in kleinen Schleifen diesen Prozess durchlaufen und je mehr wir auch viele Beteiligte in den Prozess involvieren, natürlich auch innerhalb eines Unternehmens, brauchen wir auch bestimmte Meinungsführer und Multiplikatoren. Je mehr das passiert, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass die Innovation nicht nur am Ende erfolgversprechend wird, sondern sich auch durchsetzt.
Wenn wir in so einen Innovationsprozess starten, da muss ich jetzt mal meine Erfahrungswerte challengen, wenn ich dich schon da habe. Ich sage immer, um überhaupt auf gute Ideen zu kommen und in sowas reinzukommen, braucht es Langeweile. Wahr oder falsch?
Wahr. Das wissen wir auch in der Innovationspsychologie. Es gibt diese Phase der Inkubation. Also natürlich komme ich im ersten Moment auf Ideen oder versuche ein Problem zu verstehen. Aber wir müssen dieses Problem auch setzen lassen. Wir müssen uns mal eine Zeit lang mit was anderem beschäftigen oder wir müssen auch wirklich mal gar nichts machen, die Langeweile, den Kopf nicht belasten. Und wir können da auf unser Unterbewusstsein vertrauen. Das sagt diese Inkubationsphase. Der Kopf arbeitet auch in Langeweile trotzdem weiter und schafft Verknüpfung, so ähnlich wie wenn wir abends einschlafen, nicht wissen, was ist eine gute Lösung. Am nächsten Morgen wachen wir auf und wir haben die Idee, plötzlich eine ganz neue Erkenntnis zu haben. Das Gehirn arbeitet auch in Langeweile weiter und wir dürfen auf unser Unterbewusstsein vertrauen, dass da neue Verknüpfungen entstehen. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit und die Zeit müssen wir uns auch im Innovationsprozess nehmen. Aber das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, nicht zu beharren und gezwungenermaßen zu einer Lösung zu kommen. Die besten Lösungen kommen manchmal durch Zufall zustande.
Okay, spannend. Jetzt wissen wir schon mal, dass Langeweile eine Voraussetzung für Innovation sein kann. Wie hängen denn eigentlich Innovation und Neugierde zusammen? Gibt es da auch eine klare Richtung, dass neugierige Menschen auch innovativer sind, oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Das kann man schon pauschal sagen. Neugierde ist so ein bisschen sehr umgangssprachlicher Begriff, aber es gibt ja in der Psychologie auch Persönlichkeitsdimensionen, die man ausmachen kann, die auch sich über lange Zeit etabliert haben. Und hier gibt es eine Dimension, die ganz stark mit Innovation natürlich schon zusammenhängt. Das ist die Offenheit für neue Erfahrungen. Das würden wir vielleicht umgangssprachlich als Neugierde bezeichnen. Aber ich bin bereit, auch neue Wege zu gehen. Ich bin auch bereit, Risiken einzugehen, die vielleicht damit verbunden sind. Ich will auch vielleicht mich über neue Wege stimulieren, neue Anregungen kriegen, Dinge ausprobieren. Das hat schon ganz viel mit Neugierde zu tun. Und das sehen wir natürlich schon, dass das auch mit der Fähigkeit einhergeht, kreativ zu sein, also auf neue, unbekannte Lösungen zu kommen. Und Kreativität ist schon eine gewisse Voraussetzung für Innovation an der Stelle.
Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Punkt, wo wir vorhin schon mal waren, was es eigentlich braucht oder warum es manchmal so schwierig ist, auch Leute davon zu überzeugen. Also es muss ja jetzt gar nicht da sein, wenn wir ein super innovatives Produkt haben und hoffen, dass das am Markt sich durchsetzt und dann die Kunden davon zu überzeugen. Aber vielleicht schon sogar, kann ich mir vorstellen, ist das früher im Prozess, im Innovationsprozess auch schon ein Thema, wenn ich andere Leute, auch im Team oder so, andere Leute, die mitarbeiten sollen, davon überzeugen soll, dass das eine gute Idee ist oder, ne, oder irgendwie eine Abteilung irgendwie im Unternehmen, die dann später vielleicht mal das Produkt baut. Warum ist es manchmal so schwer, die Menschen davon zu überzeugen? Insbesondere mit dem Blick, ne, die letzten Jahre wurde ja wahnsinnig viel davon gesprochen, dass man eigentlich nicht nur einfach eine Idee haben muss, die so ein bisschen besser ist als alles, was wir heute kennen, sondern eigentlich muss man was Disruptives schaffen. Ja, irgendwie so der Google-Ansatz 10x, also irgendwie muss irgendwas 10-mal besser sein, ansonsten ist es kein, hat es keinen Wert. Und das ist ja dann schon durchaus eine Veränderung. Warum ist es so schwierig, Leute dann davon zu überzeugen, dass es trotzdem eine gute Idee ist, diesen Weg zu gehen oder das wirklich zu machen?
Ja, wenn wir mit der internen Sicht starten, also wie kann ich eigentlich im Team oder in meinem Unternehmen, manchmal vielleicht ja auch direkte Vorgesetzte auch davon überzeugen, neue Wege zu gehen und vielleicht auch überhaupt Probleme so zu akzeptieren, dass die den Bedarf haben, zu neuen Lösungen zu finden. Der erste Schritt ist natürlich schon Kommunikation, also zu schauen, Personen möglichst früh auf die Reise mitzunehmen. Wir können uns vorstellen, dass wenn Personen mit einer Lösung konfrontiert werden, die neu entwickelt worden ist und die für sie völlig überraschend kommt und über die sie nie gehört haben und sich vielleicht dann auch die Frage stellen, welches Problem löst denn das jetzt eigentlich, dass der Widerstand gegen Innovation dann sehr viel größer ist, als wenn ich Personen auf diese Reise sehr früh auch schon mitnehme. Also je mehr Handlungsmöglichkeiten ich Personen auch gebe, hier sich einzubringen in so einen Prozess oder zumindest über den Prozess kommuniziere, dass da was stattfindet und dass das Problem vorliegt, desto einfacher wird es mir fallen, gegen Bedenken auch angehen zu können oder diese Bedenken auch konstruktiv nutzen zu können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Widerstand gegen Innovation ist ja nicht nur, ich lehne ab, dass es hier zu Veränderungen kommt, sondern das sind ja vielleicht auch begründete Argumente, die eine Rolle spielen können. Und idealerweise würde ich das ja auch konstruktiv für mich gerne nutzen bei der Lösungsfindung. Und deswegen ist es schon gut, solche Stimmen auch zu hören. Das setzt natürlich voraus, dass diese Personen sich frühzeitig auch in den Prozess einbringen. Und wir sehen auch, am Anfang müssen wir Problemkommunikation machen, also welches Feld wollen wir eigentlich beackern, was soll die Herausforderung sein. Da wissen wir noch nicht, wie die Lösung aussieht. Das heißt, wir können unter Umständen in der Kommunikation am Anfang auch ein Commitment für die Problemdefinition finden. Und dann gibt es aber kein Commitment, wenn die Lösung vorgeschlagen wird. Deswegen ist es nicht nur eine einmalige Kommunikation, sondern auch was Kontinuierliches. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn die Person sich oder aus organisatorischen Gründen, wenn diese Einbindung nicht möglich ist, ich muss trotzdem Handlungsmöglichkeiten den Personen anbieten. Widerstand ist immer ein Zeichen davon, dass sich Personen in so eine Ecke gedrängt fühlen und idealerweise versuche ich das in eine Aktivität zu überführen. Eine Aktivität, die dem Prozess dienlich wird. Und ganz viel ist eben auch das Wir-Gefühl. Das heißt, dass man immer wieder klar macht, wir haben das gemeinsame Ziel, wie sieht dieses Ziel aus, wie wollen wir dieses Ziel erreichen und es geht uns hier um die Diskussion in der Sache und darum, die beste Lösung für uns oder die beste Lösung auch für Kunden zu finden. Und vielleicht eine Anmerkung zum Begriff disruptive Innovation, vielleicht kommen wir nochmal dazu. wir sollten, und da glaube ich, würde ich auch gerne einen Appell so ein bisschen in die Welt schicken, wir sollten die disruptiven Innovationen ein bisschen im Blick behalten. Das ist eigentlich nicht das allererstrebenswerteste Ziel. Disruptive Innovation ist eigentlich, so wie ich das immer weitergebe, was eigentlich ja ein bisschen langweiliges auch, weil ich den gleichen Markt bediene, aber eine andere Technologie einsetze. Also ich versuche, ein Bedürfnis, das Leute bereits haben, auf der Straße zu bedienen und damit eine neue Technologie einzusetzen, die sozusagen Marktverhältnisse verschiebt. Das Interessante ist eigentlich, was das absolut Erstrebenswerte im Bereich Innovation sein sollte, die radikale Innovation, also nicht nur eine neue Technologie einzusetzen, sondern idealerweise auch einen Mehrwert für Kunden zu schaffen und damit auch neue Bedarfe zu adressieren, also auch neue Märkte zu erschließen.
Ja, jetzt denke ich die ganze Zeit an ein Beispiel für radikale Innovation, aber mir fällt keins ein. Aber was mir einfällt und was ich auch, womit ich mich auch...
Dennis, stell dir vor, stattdessen, dass ich hier demnächst Co-Host mit dir bin, ist es ChatGPT.
Ja, ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe die ganze Zeit in der Vorbereitung überlegt, wann war denn so ein Beispiel, wann ich mal wirklich mich gesträubt habe oder gebraucht habe, um eine Innovation anzunehmen. Und Dirk, ich weiß nicht, ob du ein Beispiel bei dir parat hast. Ich weiß es auf jeden Fall. Und zwar damals, als das ganze Smartphone-Zeitalter anfing, habe ich relativ lange gebraucht, bis ich mir selbst ein Smartphone angeschafft habe. Und das lag gar nicht daran, dass ich irgendwie Angst vor dem Smartphone gehabt hatte, sondern einfach daran, dass ich mir kurz davor erst ein klassisches Nicht-Smartphone-Handy geholt hatte. Und dann dachte ich mir so, nee, jetzt holst du nicht nochmal ein Handy. Der Grund, warum ich mir dann doch geholt habe, war einfach, dass alle meine Freunde auf WhatsApp waren und ich kein WhatsApp hatte und dann irgendwie ein bisschen ausgeschlossen war. Und irgendwann habe ich dann doch mich erbarmt und mein erstes Smartphone geholt, eben aus dem Grund WhatsApp. Aber das bringt uns ein bisschen auch zu der nächsten Frage. Also es gab scheinbar eine Zeit, da war ich nicht so innovationsfreudig. Ist es denn möglich, dass Menschen im Lebensverlauf innovativer werden oder ist das einfach von Haus auf so gegeben, dass manche Menschen sind einfach innovationsfreudiger oder, wie wir vorhin gesagt haben, offen für Neues oder bleibt man immer ungefähr gleich?
Oder sogar Gegenthese, nimmt es im Laufe des Alters ab, dass man nicht mehr so offen ist für neue Sachen.
Ja. Ja, also die Persönlichkeitsdimensionen, die wir kennen in der Psychologie, die sind erstmal stabil über die Lebenszeit. Und zumindest stabil innerhalb der Alterskohorte. Ne? Also wenn es Alterseffekte gibt im Alter, dann sind wir, wenn wir als junge Person neugieriger waren als unsere gleichaltrigen Peers, dann sind wir im Alter immer noch neugieriger als unsere dann etwas älter gewordenen Peers. Aber wir wissen auch, dass wir ja gegen Gewohnheiten durchaus auch schlauer werden können oder uns entwickeln können, wenn wir uns Dinge vornehmen. Wir merken immer wieder, wie schwer uns das fällt, dann doch irgendwie regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, mit dem Rauchen aufzuhören, uns gesünder zu ernähren. Also wir können gegen unsere Gewohnheiten arbeiten. Das ist ein schwieriger Prozess und vor allem langwieriger Prozess. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier zu Veränderungen kommen. Wenn wir plötzlich merken, dass wir uns für bestimmte Bereiche, die mit Technologie verbunden sind oder für bestimmte Themen aus persönlichem Interesse besonders interessieren, uns mehr damit beschäftigen, dann kann das gut sein, dass da eine kleine Flamme angeht und wir plötzlich in bestimmten Lebensphasen auch eine größere Offenheit für Technologien entwickeln und damit auch eine größere Offenheit gegenüber Innovationen. Es ist ein relativ individueller Prozess. Wovon ist es dann abhängig, dass ich auf den Zug aufspringe, auf Produkte und Dienstleistungen, bei denen ich vielleicht zu Anfang eine andere Einstellung hatte? Aber wir merken sehr schnell, sobald etwas erlebbar wird, sobald vielleicht andere Personen im Umkreis auch Dinge mit uns teilen, wir sind halt auch soziale Wesen und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor für Innovationsbereitschaft, dann sind wir auch irgendwann bereit, auf die Züge mit aufzuspringen. Aber wir kennen das natürlich schon in der Innovationsforschung, dass es immer eine Personengruppe gibt, ein relativ kleiner Anteil in der Bevölkerung, die grundsätzlich eine große Offenheit gegenüber Innovationen hat. Und die große Masse, sage ich mal, man sagt immer, 2/3 der Personen liegen so im mittleren Bereich. Also im ersten Moment, es muss nicht sein, ich kaufe es mir nicht sofort, dieses Produkt. Aber wenn ich merke, es ist so eine kritische Masse übersprungen, dann schließe ich mich diesem Trend auch an. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Personen, das ist vielleicht so ein Sechstel der Kurve, da wird es auch vielleicht nach längerer Zeit ein bisschen schwierig, dass sozusagen die Nutzung zu überzeugen oder Motive zu schaffen für sich, warum ich das machen sollte. Und vielleicht kriegt man diese Personengruppe auch gar nicht gut mit auf den Zug aufgegleist.
Also es kann ansteckend sein, nehme ich mal so mit. Das ist ja schon mal gut. Du hast das eben schon so ein bisschen formuliert gehabt, das Disruptive ist vielleicht auch nicht der beste Weg, zumindest aus Sicht des Endkunden, weil man sich ja schon eigentlich auch einen anderen Nutzen verspricht mit Weiterentwicklung und der in dem Fall nicht unbedingt gegeben ist, wenn man das so definiert. Aber manchmal sind ja Weiterentwicklungen schon auch, sagen wir vielleicht, eher radikal. Und ist das vielleicht auch ein Punkt, der dann dazu führt, dass es eher schwierig wird, das zu adaptieren oder dass halt irgendwie, ja, da schon eine Barriere ist dann auch? Und wäre dann der Umkehrschluss nicht, dass man vielleicht so in Produktentwicklung beispielsweise, dass man schon zusehen sollte, dass Wiedererkennungswert und so weiter irgendwie da sind und dass die neuen Folgeversionen von Produkten jetzt nicht so abgehoben anders sind, ne? Also Klassiker, habe ich gerade neulich irgendwie mal wieder auf YouTube reingeseppt, so eine 911er-Doku, der sieht von Anfang an aus wie 911er und auch die nächsten, da sagt Porsche auch selbst, die werden immer aussehen wie 911er, das ist so eine Grunddesignlinie bei denen, dass der immer wieder erkennbar sein wird. Ist das ein guter Ansatz oder ist das vielleicht gar nicht so relevant und man sollte schon mal über seinen Schatten springen und auch mal Altes abschneiden, um dann wirklich innovativ zu sein?
Ja, also disruptive Innovation, vielleicht nochmal dazu ganz kurz, das hat natürlich schon Vorteile für Endkunden. Ne? Also wenn ich plötzlich B&B-Plattformen habe oder Mobilitätsplattformen, die nicht klassischerweise, ich sag mal jetzt antiquiert übers Telefon vermittelt werden, sondern über meine App beispielsweise, dann ist es immer noch der gleiche Markt, aber ein anderer technologischer Zugang. Und das kann schon durchaus viele Vorteile für Kunden oder Nutzer haben. Deswegen sind disruptive Innovationen ja durchaus sehr gefragt und haben auch einen großen Bedarf, den sie adressieren. Aber sie verschieben im Grunde nur Marktverhältnisse. Deswegen sind sie aus meiner Sicht nicht das Allerspannendste und Erstrebenswerteste. Radikale Innovationen verschieben auch Märkte. Also das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr weit zurückdenke, der Computer, ne, wo sich alle Menschen fragen, warum brauche ich sowas, braucht doch kein Mensch, sowas zu Hause irgendwie zu stehen zu haben. Und es ergibt sich plötzlich ein Handlungsbedarf oder eine Möglichkeit, damit auch Aktivitäten zu machen oder Aktionen durchzuführen, an die ich noch gar nicht gedacht habe, dass ich sie machen könnte. Das ist also nicht nur die Technologie, sondern es kommt auch ein zusätzlicher Mehrwert für Personen dazu. Also vielleicht auch der Schwung vom Mobiltelefon zum Smartphone ist vielleicht auch eine disruptive Innovation, weil ganz andere Möglichkeiten mit dem Smartphone existieren, ganz neue Funktionen geschaffen werden und es eben nicht nur ein Ersetzen ist von dem, was es schon gibt. Die meisten Innovationen, die wir beobachten, sind keine radikalen Innovationen. Die meisten Innovationen sind kleine Schritte, kleine Verbesserungen. Also vielleicht schätzungsweise so 80% der Innovationen, was man so bezeichnen würde, sind diese kleinen schrittweisen Verbesserungen, die man hat oder bessere Ressourcennutzung, die man beispielsweise versucht im Prozess. Radikale Innovationen haben immer Risiken, sehr viel mehr als inkrementelle Innovation, weil ich weiß ja schon, dass sich das Produkt bewährt hat. Man sollte auch vorsichtig sein, gerade in der Produkt- und Dienstleistungsforschung, wenn man einen sehr großen Sprung sozusagen wagt. Das ist immer mit Risiko verbunden für das Unternehmen, genauso wie für Kunden. Die fragen sich ja auch, soll ich das jetzt kaufen? Ist das technisch schon ausgereift? Ist das kompatibel mit dem, was ich nutze? Es gibt noch keine Vergleiche, die ich irgendwie im Bekanntenkreis machen kann. Es gibt wenig Bewertung von anderen Kunden und Anwendern. Ich habe wenig Erfahrungswerte. Das ist für alle Seiten risikoreich. Und wir sehen in der allgemeinen Psychologie auch, wenn man sich anschaut, was Neuheit ausmacht, dann gibt es so einen bestimmten Punkt, wo man sagt, zumindest so in der Ästhetik beispielsweise, ab hier wird es kritisch. Ab hier wird es von Personen plötzlich nicht mehr gemocht oder es ist so weit weg von dem, was wir gewohnt sind zu sehen, dass es zumindest im ersten Moment ungewohnt ist. Und was ungewohnt ist, ist im ersten Moment auch für uns kein Liking oder keine Präferenz. Und das sieht man in solchen Bewertungen sehr gut. Je weiter, beispielsweise im Automobildesign gibt es da ganz viele Studien dazu, je weiter ein Automobildesign von der aktuellen Erfahrung ist, wie Autos aussehen, desto schwieriger ist das in der ästhetischen Bewertung von Personen, eben weil es ungewohnt ist. Man sieht aber auch in Versuchen, wenn man Personen mit diesen Bildern sich auseinandersetzen lässt, die immer wieder präsentiert, immer wieder bewerten lässt, immer wieder, in einer relativ kurzen Zeit, wir gewöhnen uns sehr schnell an solche Erfahrungen und an solche Bilder. Und plötzlich sind die gewohnten Erfahrungen die langweiligen. Also das, was im Alltag ein bisschen länger braucht, dass wir plötzlich sehen, die Autos sehen tatsächlich jetzt nicht mehr so aus, wie wir uns das irgendwie am Anfang vorgestellt haben. Das kann man im Labor sehr gut simulieren. Und plötzlich ist dann das Gewohnte das Langweilige. Also man ist schon auf dem richtigen Weg, sozusagen hier was gegen den Zeittrend sozusagen zu entwickeln. Aber man muss ein bisschen aufpassen, wie man das dann am Anfang in den Markt reinbringt. Und Innovation ist natürlich nicht nur Ästhetik und als äußeres Erscheinungsbild, sondern auch natürlich Funktionalität und Bedienung. Also wir haben auch auf der pragmatischen Ebene Innovation, ne? Also über einen neuen Weg zum Ziel zu kommen, Aufgaben zu lösen, plötzlich vielleicht sehr viel einfacher unterstützt zu werden, als wir das bisher gewohnt sind. Das sind natürlich Dinge, die wir im ersten Moment nicht sehen können, wie beim Design. Da braucht es Erfahrungswerte und da müssen wir das Produkt oder die Dienstleistung überhaupt erstmal in Interaktion bekommen. Das heißt, da ist dieser Effekt vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt. Da lassen wir uns eher im Tun und während der Interaktion vielleicht auch mal überraschen. Und sobald es in Interaktion geht, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, auch Personen zu überraschen. Und da darf es, glaube ich, auch gerne ein bisschen radikaler sein. Im äußeren Erscheinungsbild, wenn das da sehr ungewohnt ist, ich glaube, da kann man auch wirklich Personen ja im ersten Moment ein bisschen vor den Kopf stoßen unter Umständen.
Ja, an das Autobeispiel habe ich auch gedacht, weil ich weiß noch, im Studium haben wir auch mal gelernt, dass E-Autos eigentlich komplett neue Formfaktoren ermöglichen könnten, aber trotzdem sehen die ganzen E-Autos ja eigentlich noch so aus wie herkömmliche Autos. Und deshalb freut mich, dass da die These bestätigt wurde, dass das hauptsächlich gemacht wird, weil die Kunden das gewohnt sind, das Bild. Aber kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Gibt es denn Unternehmen, die das besonders gut machen, Michael? Oder vielleicht vorab noch eine andere Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Ich musste an eine kleine Innovation vor kurzem denken. Und zwar hat ja der Facebook-Konzern, also Meta, hat bei Instagram ja Threads als neues Feature eingefügt. Und dann wurde gleich am Anfang, haben das sehr viele Leute ausprobiert, haben das mal getestet. Aber dann gingen die Nutzerzahlen relativ stark zurück. Was mich jetzt aber zu meiner Frage bringt, gibt es bei Plattformen oder neueren Geschäftsmodellen, wo eben Netzwerkeffekte vorherrschen, ist es dort irgendwie leichter als bei herkömmlichen Produkten, herkömmlichen Services, dass man dort Innovationen adaptiert, eben weil man die Peers hat, die das annehmen? Oder kann man das gar nicht sagen, dass das jetzt einfacher ist als ich kaufe ein neues Auto? Oder gibt es generell einen Unterschied zwischen digitalen und physischen Innovation?
Ja, das würde ich unterstreichen, dass es da einen Unterschied gibt. Also in der digitalen Welt, vor allem wenn das Produkte sind, wenn das Plattformen sind, wir haben natürlich den Bereich digitales Marketing, Social Marketing, Influencer, über Erfahrungen sehr viel schneller auch zu berichten, sehr viel weitere Wege zu streuen. Das passiert sehr viel schneller in sehr viel größerer Ausrichtung, als das bei physischen Produkten der Fall ist in der Regel. Und wir merken auch, dass Unternehmen, die im digitalen Bereich unterwegs sind, auch untereinander stärker im Blick behalten, was passiert. Innovation, es gibt ja auch den Begriff der Open Innovation, also tatsächlich auch Ideen zu teilen, zu sharen, weiterzuentwickeln, Kombinationen anzugehen oder auch Kooperationen zwischen einzelnen Unternehmen oder Beteiligten. Das passiert so im digitalen Bereich aus meiner Sicht sehr viel mehr als im physischen Bereich. Da ist es immer wieder von den Anstrengungen einzelner Unternehmen abhängig, diese Wege auch zu gehen. Deswegen ist das im digitalen Bereich schon etwas, wo wir im Bereich der Innovation eine sehr viel größere Dynamik mitbekommen. Wenn es um konkrete Unternehmen geht, dann wäre ich wahrscheinlich bei großen Unternehmen ein bisschen zurückhaltend, jetzt Namen zu nennen. Kleine Unternehmen, das ist eigentlich der viel spannendere Fall. Also wirklich die Startups, die Unternehmensgründer, die Entrepreneurs, die so aus eigenem Antrieb ein Problem für sich erkennen oder ein Problem sehen, eine Herausforderung haben und dann wirklich mit wenig Kraft sozusagen oder mit viel Kraft, aber mit wenig Ressourcen allein oder zu dritt Ideen aufstellen in einem Gründerteam, Lösungen entwickeln, die völlig ab von der Norm sind und auch vom Mainstream, das, was in Unternehmen umgesetzt sind. Das ist eigentlich die größte Innovationspower, die wir haben. Und das erkennen ja auch Unternehmen. die ganz genau beobachten, was bei Startups passiert und ja nicht selten dann auch mit Startups Kontakte eingehen, Kooperationen bilden oder ja vielleicht auch die Ideen adaptieren.
Genau, das habe ich gehört. Ist auch ein ganz gutes Modell. Wir machen das ja auch schon seit 10 Jahren und funktioniert wirklich gut. Jetzt muss man ja aber schon ein bisschen sagen, und ich hoffe, da stimmst du zu, dass so ein Startup da ja schon, naja, ein bisschen freier ist in den Möglichkeiten einer Innovation, ne? So der typische grüne Wiese-Ansatz. Die haben jetzt nichts irgendwie, wo die drauf aufbauen müssen. Die können einfach eine sehr gute Idee nehmen und in einem fast schon Laborzustand irgendwie weiterentwickeln und dann an den Start bringen. Wenn ich jetzt kein Riesen- und super ein Unternehmen bin mit langer Historie, sondern auch irgendwas dazwischen, ne? Also ich existiere einfach schon, habe Produkte, habe Services, dann ist es ja trotzdem wichtig, ein gewisses Innovationsmanagement an den Start zu bringen, einfach für die Zukunftssicherung, ne? Weil man ja schon davon ausgehen muss, dass man irgendwie sich selbst und seine Dienstleistungen oder Produkte auch mal weiterentwickelt. Und was sind denn jetzt vielleicht so Ansatzpunkte oder wichtige Eckdaten, die man schaffen muss, um Innovation zu ermöglichen in einem bestehenden Team, in einem bestehenden Unternehmen? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir sind uns bewusst, wir wollen das ein bisschen mehr stärken in einem Unternehmen, wir machen jetzt hier ein Team, das soll sich mit Innovation beschäftigen, da gucken wir natürlich schon, dass wir irgendwie dann auch Leute hiren, die da vielleicht schon ein bisschen Spaß dran haben und neugierig sind, die das vielleicht schon in der Person mitbringen. Aber was kann ich dann diesen Leuten noch mitgeben, um die wirklich zu motivieren, um das wirklich voranzutreiben? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, völlig richtig. Etablierte Unternehmen müssen so ein bisschen den Blick haben auf ihre Kundschaft, auf jeden Fall. Und was in Startups möglich ist, ist da nicht möglich. Deswegen umso wichtiger, als größeres Unternehmen beides im Blick zu behalten. Innovation ist immer eine Balance zwischen Verbesserung, Optimierung, Halten eines Kundenstamms durch kleinere Verbesserungen, aber immer sozusagen unter dem Dach. Wir wissen, wir geben hier eine Sicherheit, wir schaffen Erwartungen, die wir auch erfüllen können. Wir schaffen was Vorausschaubares, worauf sich Kunden und die Kunden, die wir haben, unser etablierter Kundenstamm auch verlassen kann. Und wir haben ein zweites Bein, wo wir sagen, wir explorieren. Wir versuchen hier auch ein weißes Blatt zu haben. Wir versuchen uns in allen Themenbereichen, die gerade auf der Welt von Bedeutung sind oder Trend werden könnten, uns auf dem Stand zu halten und zu gucken, wie können wir diese Themen für unser Portfolio adaptierbar bekommen oder was könnten wir von diesen Trends vielleicht auch adaptieren. Und das sind zwei getrennte Bereiche und das macht auch Sinn, in Unternehmen das zu trennen. Nicht selten ist es in größeren Unternehmen auch so, dass die das auch physikalisch sozusagen trennen oder über Unternehmen, Unternehmensform auch trennen, dass es dann eine Tochterfirma wird. Eben um eine klare Kommunikation zu schaffen. Und diese Zweihändigkeit, sagt man gerne auch, Exploration und Exploitation, also auch das Weiterentwickeln, es braucht beides auf Unternehmensebene, aber es braucht es auch im Team. Wir müssen uns im Team bei Mitarbeitenden eben auch auf eine sichere, verlässliche Arbeitsumgebung einstellen können. Wir brauchen auch eine klare Struktur sozusagen, wie wir im Team zusammenarbeiten wollen, zu welchen Ergebnissen wir kommen wollen, welche Ziele und Aufgaben wir haben und welche Rollenteilung da sind. Wir müssen uns auch auf Dinge festlegen und einigen. Und auf der anderen Seite braucht es eben Freiräume. Freiräume, ganz wichtig für Innovation. Wir haben ja vorhin schon über Langeweile gesprochen. Man sollte den Mitarbeitern nicht Langeweile bieten, aber man sollte ihnen Freiräume bieten. Also ob das der freie Freitag ist oder eine Ideenfindung in der Unternehmensküche oder sowas am Tresen oder gemeinsame Aktivitäten, die mit der Arbeit jetzt nichts zu tun haben, aber Teil der Arbeitszeit sind, in denen man frei Ideen entwickeln kann und eben vielleicht auf neue Verknüpfungen kommt, an die man bisher nicht gedacht hat. Und es braucht beides, ne? Also es ist nicht eine Balance, dass man sagt, wir gucken mal, dass wir irgendwie auf 50-50 kommen und wir versuchen einen Mittelweg. Der Mittelweg ist dann eigentlich von keinem beiden etwas, was er erfüllt, sondern es braucht von beidem wirklich 100%. Und das muss kombiniert werden. Es darf nicht irgendwie ausbalanciert werden, sondern wir brauchen eine sinnvolle Kombination aus Struktur und offenen Freiräumen. Und im Grunde auch bei solchen Dingen wie zum Beispiel Arbeitsplatzgestaltung, Innovationskultur, also mit welchen Objekten, in welchen Umgebungen arbeitet unser Team eigentlich. Und auch hier braucht es Angebote, damit Mitarbeitende motiviert werden. Und das dritte Wichtige ist, neben Freiräume und Innovationskultur, Führung, also inwieweit Führung auch Innovationen und innovative Ansätze unterstützt. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich als Führungskraft zwar nach außen immer kommuniziere, wir wollen besser werden, wir wollen optimaler werden, wir wollen innovativer werden, aber in meinem tatsächlichen Verhalten das Ganze nicht unterstütze oder vielleicht sogar Widerstände zeige oder dagegen arbeite, dann werde ich meine Mitarbeitenden nicht motivieren können, sich innovativ zu betätigen, sondern dann werden die gegebenenfalls ja das Unternehmen auch verlassen, weil sie an der Stelle eben nicht weiterkommen. Also ich muss Personen und Mitarbeiter eben auch auf den Weg mitnehmen. Ich muss sie befähigen, ich muss ihnen Erfahrungen ermöglichen, dass ihre Anstrengungen auch erfolgreich sind, dass sie positive Erlebnisse sehen, dass sie für sich merken, ich kann auch tatsächlich was verändern und ich muss diesen Prozess unterstützen. Vielleicht auch finanziell, aber vor allem über Wertschätzung und eben über Freiräume, die ich gebe.
Ja, sehr spannend, Michael. Ich hänge gerade einem Gedanken hinterher und ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie die zugehörige Frage ist. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt und nicht nur auf Unternehmen und Mitarbeitende guckt, wie man mit Neuerungen oder in Anführungszeichen Innovation umgeht, ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Fragestellung auch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal den letzten politischen Sommer Revue passieren lasse, da ging es ja viel um den Heizungshammer, um es jetzt mal populistisch zu sagen. Könnt ihr denn eure Erkenntnisse, die ihr habt, auch auf die allgemeine Politik anwenden? Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wie bekommt Deutschland das hin, dass man die Klimawende vollzieht? Gibt es da dann auch Erkenntnisse, die man von eurem Fachgebiet auf das große Ganze anwenden könnte? Und was muss denn zum Beispiel geschehen, dass man ja Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit in die größere gesamte Bevölkerung integriert bekommt?
Ja, schwieriges Thema. Auch hier ist natürlich Beteiligung erstmal ein ganz wichtiger Baustein. Partizipation, aktive Beteiligung, über Probleme aufzuklären und Personen auch selbst sozusagen auf den Weg zu bringen, das Ganze als Problem zu erkennen. Da scheitert das ja an vielen Stellen auch schon, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch geht oder um das Thema Mobilität. Das heißt, sich als Bürgerinnen oder Bürger auch mit Erkenntnissen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis zu beschäftigen und zu merken, die Welt ist größer als das, was ich hier in meinem 5-Quadratmeter-Kreis, in meinem persönlichen Umfeld mitbekomme. Also erstmal informieren ist ein ganz wichtiger Punkt und Personen auch auf den Weg mitzunehmen, sich für Informationen zu interessieren und diese Informationen auch zu akzeptieren. Also wir sind ja häufig so auch gestrickt, dass wir sagen, was mich nicht in meinen 5 Quadratmetern betrifft, das lasse ich vielleicht auch nicht an mich ran. Also hier erstmal zu informieren. Ein zweiter Schritt ist ja, Alternativen aufzuzeigen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier vielleicht für mich auch ein Problem erkannt, ist ja die zweite Frage, was kann ich denn jetzt anders tun? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht so viele Lebensmittel jede Woche immer wegschmeißen muss? Was kann ich anderes machen? Woran kann ich denken? Was sind eigentlich Handlungsoptionen, die ich hier an der Stelle auch habe? Das ist ja ein zweiter Schritt. Also sozusagen dieses Problemfeld mehr aufzumachen. Und ein dritter Punkt ist, Erfahrungen zu vermitteln. Das heißt, wenn dann Handlungsalternativen ausprobiert werden von Personen, auch dabei zu unterstützen, dass die mit positiven Konsequenzen erlebt werden können. Weil wir ganz oft die Erfahrung machen, im ersten Moment hat irgendwas nicht geklappt, dieses neue Produkt, für das ich jetzt viel Geld ausgegeben habe, bietet nicht die Funktion oder ist viel komplizierter. Nee, es muss begleitet werden, hier auch zu positiven Erfahrungen zu kommen und zu sagen, ich komme auch in so einen Prozess rein, dass ich das wiederhole, dass ich das öfter mache und dass ich nicht im ersten Moment sozusagen von diesem Schritt wegkomme. Und klar, solch einen Prozess kann ich auch auf größere politische Dinge übertragen. Da wird es natürlich komplexer, weil wir plötzlich nicht mehr in einem Team sind, wo begrenzt viele Personen sind und wir die mal an einen Tisch holen können, sondern weil wir hier auch vielleicht sehr unterschiedliche Bestrebungen haben in der Gesellschaft, die ja durchaus auch in gewisser Weise alle ihre Berechtigung haben, aber die in so einen Prozess ja gemeinsam auch mitgenommen werden müssen. Und da wird es ein bisschen komplizierter, diese Interessen auch gegeneinander abzuwägen.
Du hast am Anfang, ganz zu Anfang des Podcasts ja von den verschiedenen Gruppen gesprochen. Und wenn ich mich richtig erinnere, 1/6 meinst du, ist ganz, ganz schwer zu überzeugen oder fast gar nicht zu überzeugen. Bekomme ich es dann trotzdem irgendwann hin, die zu überzeugen? Oder sind das einfach dieses 1/6, was übertrieben gesagt immer noch ein herkömmliches Telefon nutzt und kein Smartphone hat?
Ja, also ich würde sagen, dieses Sechstel, was da am Ende steht, das kriegt man, glaube ich, sehr schwer überzeugt. Und es wird eher ein Überreden. glaube ich. Also wenn es gar nicht mehr anders geht, dass ich meine Termine beim Arzt irgendwie per Telefon buchen könnte, sondern ich muss die App dafür einsetzen. Oder ich muss irgendwie mein Flugticket online vorlegen und es gibt gar keine Ausdrücke mehr. Also ich glaube, nur wenn sich solche Rahmenbedingungen verändern, ist, glaube ich, dieses letzte Sechstel auch auf diesen Weg mitzunehmen. Aber es ist dann ein sehr getriebener Weg, glaube ich. Was nicht heißt, dass der bleiben muss. Ne? Also es kann ja auch gut sein, dass diese Personen auch dann von der Technologie oder auch von einem Produkt sehr stark überzeugt werden, vielleicht sogar Verfechter dieses Produkts werden können. Aber der Anfang ist halt ein bisschen schwerer. Und dauert auch sehr viel länger, ne? Also das ist dann auch wirklich ein sehr, sehr verzögerter Nutzungsprozess.
Ja, wenn ich über das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel nachdenke, habe ich manchmal den Eindruck, dass dieses Sechstel wesentlich größer in dem Bereich ist, aber das ist wahrscheinlich eine andere Frage.
Wir arbeiten dran, Dennis, wir arbeiten dran. Ja, Michael, vielen Dank für diese weitreichenden Einblicke. Ich muss sagen, ich bin ganz positiv gestimmt, denn ich bin in vielen Punkten habe ich genickt. Wir haben es gesehen, die Zuhörer haben es vielleicht nicht gehört, aber ich fühle mich so ein bisschen bestätigt in dem, wie wir die Sachen auch in den vergangenen Jahren angegangen sind und auch Erlebnisse oder Erfahrungen, die ich gemacht habe, die du jetzt wieder gebracht hast. Also gerade so, was es braucht eigentlich, um ein innovatives Umfeld zu schaffen. Da habe ich mich total wiedergefunden und muss auch gestehen, dass das, glaube ich, so ein bisschen auch das ist, was mich hier auch hält und auch reizt und mich begeistert daran, halt so schon irgendwo ein Spannungsfeld zwischen, naja, wir müssen Freiraum bieten für neue Ideen, auch mal was Verrücktes zulassen, aber am Ende muss es doch irgendwie wieder zu realistisch sein und irgendwie auch zu Produkten und zu einer Kundengruppe passen und dann das wieder zurückzufinden. Also das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und da kann ich auch nur die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern dafür, das auch für sich mal auszuprobieren. Und wenn sich Gelegenheiten bieten, sich da mal so einzubringen in so Themen, das macht super Spaß. Also lasst euch gerne mal darauf ein. Ansonsten vielen Dank, Michael, für die Einblicke. Das war ein tolles Gespräch. Und typischerweise zum Abschluss unserer Gespräche fragen wir immer noch mal, was denn so vielleicht Themen oder auch Gesprächspartner sind, die du vielleicht in einem Podcast gerne mal hören würdest. Hast du da jemanden mitgebracht oder ein Thema?
Ja, auf jeden Fall ein Thema. Also was mich gerade sehr beschäftigt, ist die Frage Perspektivwechsel und Diversität. Auch da muss man ja sagen, es braucht irgendwie Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven, aber es braucht auch gemeinsame Zielvorstellung. Und das finde ich ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Wie viel Vielfalt ist eigentlich nötig für den Prozess? Woran macht sich Vielfalt vielleicht auch fest? Welche Perspektiven müssen vielleicht auch eingebunden und gegenübergestellt werden? Gibt es ein zu viel an Vielfalt und an Diversität? Also wie bindet man das dann wieder ein? Gerade so wie du das beschrieben hast, wie kommt man da so auf eine Linie am Ende auch, dass es in eine Lösung vielleicht am Ende mündet? Das finde ich ein sehr spannendes Thema und dazu würde ich mir auch einen Podcast anhören, wenn es das als nächstes geben sollte.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall einen Hörer schon mal sicher, Dennis.
Kommt auf die Liste.
Sehr gut.
Vielleicht dazu noch eine kurze Nachfrage. Was ich mal öfter schon gehört und gelesen habe, stimmt es eigentlich, oder kann man sagen, dass Personen, die weniger haben in dem, oder ja, einfach Personen mit Immigrationshintergrund, die zum Beispiel neu in einem Land sind, dass die, dass es da wahrscheinlicher ist, dass sie selber ein Unternehmen gründen und Start-up-Founder werden? Das war zumindest mal was, was ich gelesen habe, dass verglichen mit der Gesamtpopulation der Anteil an Start-up-Foundern relativ hoch ist, die einen Immigrationshintergrund haben. Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, also ich hätte da eher eine Vermutung. Ich glaube, das ist eher eine globale Studie. Und dann ist es, glaube ich, nicht der Migrationshintergrund. Das ist wahrscheinlich eher die Voraussetzung dafür, dass ich in einem anderen Kontext sozusagen bin, eine ganz andere Perspektive einbringe. Das muss aber noch lange nicht dazu führen, dass das in dem Kontext auch zu was Neuem führt. Die Frage ist da, glaube ich, wie sind die Rahmenbedingungen und welche Möglichkeiten werden mir da geschaffen? Also wenn man jetzt so an das typische US-Bild denkt, vom Tellerwäscher zum Unternehmensgründer, dann ist das eine Mentalität, das, glaube ich, dieses Bild ganz gut repräsentiert, wo man auch sagen muss, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Rahmenbedingungen, die wir aktuell beispielsweise hier bei uns irgendwie beobachten würden, wo man ja durchaus auch gesellschaftlich auch vielleicht die Rahmenbedingungen etwas anders gestalten könnte, um diese guten Voraussetzungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, nämlich Vielfalt und Perspektivenunterschiedlichkeit, auch zum Glänzen zu bringen in Richtung Innovationsprozesse.
Alles klar. dann haben wir die Frage auch beantwortet. Ja, dann Michael, dann kann ich mich dir gerade nur anschließen. War sehr informativ und einiges gelernt. Und wenn wir es nochmal uns anhören, dann den finalen Schnitt mal gucken, was Dirk und ich uns auch für unsere persönliche Arbeit daraus ziehen können. Also Michael, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich habe zu danken.
Und an alle Hörerinnen, bei uns gibt es die nächste Folge natürlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, lasst uns gerne ein Like da, eine Bewertung und abonniert uns. Und dann habt ihr in 2 Wochen die neue Folge wieder bei euch im Podcast-Player drin. Bis dahin bleibt uns nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss, vielen Dank.